Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns der 1972 in New York City geborene Komponist Ari Benjamin Myers. Seine Ausbildung zum Komponisten und zum Dirigenten erhielt er an der berühmten Juilliard School, aber auch an der Yale Universität und schließlich am Peabody Institut. Seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren, um genau zu sein, lebt er in Berlin, wo er zurzeit an einer neuen Performance für die Volksbühne arbeitet. Auch darüber werden wir uns im Verlauf der heutigen Zwischentöne unterhalten. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Ari Benjamin Myers. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Schön.
Herr Myers, ich habe Sie als Dirigenten, als Musiker und Komponisten vorgestellt. Eigentlich müsste ich Sie darüber hinaus als Künstler ankündigen. Nicht nur deshalb, weil Musik im Allgemeinen zu den Künsten zählt, sondern weil Sie im Besonderen Ihre Arbeit auch zur bildenden Kunst rechnen. Wie ist das genau zu verstehen?
Ja, das ist schon eine längere Geschichte. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich kann es versuchen zu erzählen. Tatsächlich ist meine Ausbildung sehr klassisch. Wobei ich habe mich immer interessiert für die unterschiedlichste Musikrichtung. Und das heißt, ich erzähle das nur deshalb, weil ich glaube, von Anfang an, das heißt auch als Kind und dann später, als ich studiert habe, hatte ich immer ein bisschen so ein, wie kann ich sagen, so eine Reibung zwischen die Musik, die ich studiert habe, auch sehr geliebt habe, das heißt die klassische Musik als Komponist und dann später als Dirigent, auch die Oper, die ich sehr, sehr geliebt habe, liebe immer noch eigentlich. Aber dann eine andere Musik, so eine Musik, wo ich immer dachte, das ist aber irgendwie so eine zeitgemäßere Musik oder eine Musik, was mir, und das war mehr so ein, sagen wir, Rockmusik, experimentelle Musik, bis hin dann auch zu Performance und wirklich auch dann an die Grenzen dann von damals an zeitgenössische Kunst. Und ich glaube, heute, das hat sich ein bisschen geändert. Also wenn ich unterrichte oder mit jüngeren Komponisten spreche oder Studenten, man merkt, heute gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, Komposition zu studieren und gleichzeitig ein Band zu haben. Ich bin so alt, dass das war nicht wirklich so möglich. Das heißt, als ich an Juilliard zum Beispiel studiert habe, wäre es absolut No-Go, zu sagen, dass ich gleichzeitig in einer Rockband gespielt habe, was ich auch gemacht habe. Also ich hatte ein Band in New York. Die würden sagen.
Ja. Aber interessant, das Verbot hat nichts genützt. Sie haben es trotzdem.
Das hat nicht genützt, ja. Sogar das Gegenteil. Ich glaube, deswegen erzähle ich diese Geschichte als kleine Vorgeschichte zu die eigentliche Antwort, dass ich glaube, daraus, und jetzt, man muss ja nicht. Sag mal, Freud, auf Freud rufen, um zu wissen, wenn da so eine Art Konflikt, arbeitet in man. Und ich glaube, so dieser Konflikt zwischen was ist Musik, was ist Komposition, aber was heißt das, wirklich in der Zeit zu sein, zeitgenössisch, was heißt das für die sogenannte zeitgenössische Musik, die aber paradoxerweise sehr oft sehr altmodischen oder konservativen Formen hat. Das heißt, ein ganz neues Stück, aber in einem Konzertsaal, ne, mit und so weiter. Also diese ganze Reibung, ich glaube, war sicherlich so Hintergrund für fast alles, was ich gemacht habe, ich glaube, kommt irgendwo aus dieser Fragestellung. Bis hin zu einem Punkt, so für circa 10 Jahren, bisschen mehr, wo ich, jetzt überspringe ich ein bisschen, aber ich sage einfach, ich habe so als Musiker, ein Komponist und Performer auch einen ganz merkwürdigen Punkt erreicht, nämlich, wo ich einfach keine Lust mehr hatte, Platten zu machen, Aufnahmen zu machen. Und gleichzeitig hatte ich immer weniger Lust, Konzerte zu geben, weil die waren für mich beide so ähnlich. Das heißt, der Form, klar, ein ist live, die andere ist aufgenommen, aber trotzdem, das hatte so eine fixierte Form. Gerade bei Konzert, man ist auf die Bühne, Publikum ist da, es dauert 2 Stunden. Also, und das war natürlich schon eine komische Feststellung als Musiker, dass ich weder für Aufnahmen noch für Konzerte, das war natürlich auch ein kleines Problem als Musiker, weil was soll man da eigentlich machen?
Ja, und Ihre Tätigkeit als Dirigent nicht zu vergessen.
Genau. Und aus dieser Situation, sage ich mal, also habe ich dann schon dann angefangen in Richtung Kunst, bildende Kunst zu schauen, weil da sah ich die Möglichkeit, durch andere Räume, durch andere Produktionsmöglichkeiten, ich sah da eine Chance oder vielleicht eine Möglichkeit, mich musikalisch auszudrücken, weil ich bin Komponist. Es ist nicht so, dass ich da angefangen habe zu malen oder sowas. Ich bin nach wie vor Komponist, aber ich sah da vielleicht eine Chance, musikalisch zu arbeiten, aber eben andere Formen zu also eben keine Konzerte und keine Schallplatten, so, ne, Aufnahmen, aber irgendwie irgendwas anders. Ich war am Anfang natürlich nicht sicher, was dieser anders sein könnte oder wie das. Aber auf jeden Fall sah ich da eine gewisse, auch wenn die Kunstwelt natürlich auch seine Regeln hat und so weiter, aber ich sah da eine gewisse Freiheit, die ich nicht hatte im Performing Arts Bereich. Und
aber dennoch, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche, das, was Sie machen mit Ihrer Musik im Kunstrahmen, im Kunstbereich, etwas anderes als Klangkunst oder Soundart, all das trifft auf Ihre Arbeiten auch nicht zu.
Das ist richtig, genau.
Sondern
richtig.
Musik als
Musik.
Kunst, ja. Als Musik.
Genau, ich verstehe mich auch nicht als Klangkünstler. Natürlich arbeite ich mit Klang. Ich glaube, das stimmt absolut, was Sie sagen, weil natürlich Klangkunst hat eine längere Geschichte in der Kunstwelt. Das ist ganz klar. Gerade aber interessant ist, dass obwohl es diese Geschichte hat, wenn man wirklich denkt, Musik als Musik, Komposition, Performance, Musik, man merkt dann ziemlich schnell, dass das relativ wenig auftaucht im Kunstkontext, im Ausstellungsbereich. Ich meine, klar, vielleicht zur Eröffnung oder vielleicht gibt es einen Performanceabend oder einen Konzertabend oder sowas. Aber dann sehr oft bringt man die Musik rein, aber fast als Zitat. Das heißt, man macht dann ein Konzert im Ausstellungsraum oder sowas. Mhm. Und ich war wirklich interessiert zu überlegen und zu schauen, und was würde es bedeuten, Musik und alles, was dazu gehört, Proben, Komponieren, die Arbeit mit Musiker, das alles zu machen in Kunsträumen, beziehungsweise auch in der Ausstellungsform. Also diese Form hat mich auch so fasziniert, weil der Ausstellungsform ist natürlich erstmal, man könnte fast behaupten, es ist vielleicht ein bisschen einfach, aber ist fast so was wie das Gegenteil von der Konzertform. Das heißt, der Konzertform hat eine sehr fixierte Dauer, hat eine sehr deutliche Trennung zwischen Bühne und Publikum, hat eine eher, ich sage mal, passive Rolle fürs Publikum und so weiter. Und die Ausstellungsform aber, in dem die Ausstellung 2 Wochen, 3 Wochen, 6 Wochen, 3 Monaten, Biennale 6 Monaten, hat natürlich eine ganz andere Idee von Dauer und von Präsenz, kann man sagen. Das heißt, durch die Ausstellung ist es möglich, zum Beispiel ganz andere Beziehungen aufzubauen mit Publikum, weil es gibt durchaus, auch wenn das nicht immer passiert, aber nur als Idee, die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Besucher kommt mehrmals oder täglich oder wie ich es mal hatte. Ne? Also das eine kommt jeden Tag zu ihrer Mittagsstunde oder so, um das zu erleben. Also solche Beziehungen, solche langfristige, überhaupt die Möglichkeit nochmal zu kommen. Ich meine, das ist auch irgendwo ein Paradox in der neuen Musikwelt, dass wir haben ja diese Idee von Uraufführung, das ist super wichtig. Man ist als Komponist auch super glücklich, klar, eine Uraufführung zu bekommen. Aber wenn man überlegt, wie das dann tatsächlich ist, dass diese Uraufführung, dass es dann quasi einmal kommt, sehr oft ist das dann ein Programm mit vielen anderen Stücken, manchmal alte Stücke, und dann kommt das Stück und die Hälfte vom Publikum will das gar nicht hören, die andere Hälfte vielleicht, die wissen es nicht so genau, dann kommt das Stück, wird es gespielt, es gefällt oder gefällt nicht, und dann ist over. Und sehr oft ist es wirklich over, weil sehr oft gibt es keine Aufnahme sowieso, und sehr oft gibt es kein. Angenommen, das wird nochmal gespielt, dann musste man dann nochmal kommen am nächsten Tag, nochmal 50 Euro bezahlen. Also wenn man es so überlegt, ist eigentlich eine ganz unideale Art, ein neues Werk in der Welt zu bringen. Und da finde ich die Eröffnung und die Ausstellung dann doch ein bisschen geeigneter. Für meine Arbeit auf jeden Fall.
Aber ist auch schwierig, weil dann entkommen Sie nicht dem Problem, dass es nur wenige Aufführungen gibt? Oder Sie müssen ja Ihre Musiker dann über Wochen und Monate auch immer ins Museum bitten. Also, und übrigens, ja. Vielleicht können wir das im Anschluss an die erste Musik vertiefen, die wir von Ihnen heute hören, die Sie uns mitgebracht haben. Sie haben schon angedeutet, dass das ein bisschen schwierig ist, von Ihnen was zu hören. Das ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, können wir sagen, für die sogenannten Guilty Pleasures vielleicht, um darauf anzuspielen, was Sie uns von der Juilliard School erzählt haben. Was haben Sie uns da mitgebracht? Das ist eine Band, die so heißt wie ein berühmter Dichter.
Genau. Die Namen habe ich selber ausgedacht, Ceylan, weil ich dachte, irgendwie, weil die Musik, das wird man gleich hören, ist ja relativ hart. Ich meine, ich sage, relativ, so hart ist es dann auch nicht, aber... Und ich dachte, okay, wir brauchen einen Bandname, die irgendwie so ein bisschen widerspricht oder ein bisschen. Und Paul Ceylan ist doch, mag ich sehr und dann doch. Aber na, man kennt alle die bekannte Gedicht, Schwarzes Milch und so weiter. Also schon ein bisschen düster. Also ich fand es ganz toll. Dann hatten wir ein Problem allerdings in Amerika, weil viele nicht dachte, die Band heißt Salon, wie so Hair Salon oder so. Und dann war es ein bisschen schwierig. Aber ich habe das mitgebracht, tatsächlich, weil das erstmal ein Stück ist. Das ist ein CD, das kann man auch kaufen. Das ist auch auf Vinyl und CD, ist auch online. Und das ist wirklich ein Beispiel von einer Arbeit, was wirklich extra davor gemacht war. Das heißt, es war mir bewusst, das war ein Projekt, das war eine Band. Und es ginge darum, dass wir würden, das von Anfang an haben wir gesagt, wir machen eine Platte, ein Video und ein Tour. Und das haben wir gemacht. Und dann war es auch aus. Das war für mich so fast eine Art, fast so ein Stück Dauer-Performance-Art, wo ich sage, okay, für diese Zeit bin ich jetzt in ein Band. Und ich bin voll Mitglieder und voll dabei, schreibe auch die Lieder. Und das machen wir dann wirklich. Und dann diese Platte haben wir dann auch gemacht und der Tour auch. Und dann war es auch vorbei.
Ist so 10 Jahre her ungefähr?
Genau. Ja. Zeit für ein Reunion oder so, ne?
Sagen Sie. Und es hat diesen eindeutigen Bezug zum Paul Ceylan.
Ja.
Könnte man sagen.
Hört, ja.
Jetzt wird's Zeit. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt. Es ist Zeit, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war Musik von der Band Ceylan. Und mitgespielt hat unser heutiger Studiogast Ari Benjamin Myers. Sie haben das Klavier gespielt.
Genau.
Ich hätte jetzt gar nicht gehört, dass da ein Klavier dabei
ganz
war.
Ganz typische Hardcore-Instrument. Klavier. Und auch Glockenspiel ist auch dabei.
Vielleicht wollen Sie Ihre Bandkollegen noch nennen?
Ja, also,
Chris Spencer war dabei, den kennt man von Unsane.
Genau. Actually, das fing an mit Chris. Also Chris ist ein alter Freund aus New York und eben aus der Band Unsane. Ganz tolle Band, Hardcore-Band. Und das hat mit ihm angefangen. Der war auf Tour mit Unsane und dann, wie das halt ist, der hat eine Dame kennengelernt, eine Berlinerin, und dann ist er dann in Berlin irgendwie abgehangen und dann hat gesagt, hey, ich bin hier und sollen wir nicht was machen? Und gleichzeitig ist ein anderer Freund, Nico Venner, von auch ein ganz tolle San Francisco, Band aus San Francisco, Oxbow, so eine Art Art Rock könnte man das nennen, aber auch eine ganz tolle Band, und er war auch in Berlin. Und mein erster Gedanke, ah, toll, Nico ist hier, Chris ist hier, die hatten Zeit, ich hatte auch in dem Moment ein bisschen Zeit. Und wir hatten sogar die Möglichkeit, ein Studio zu nutzen, weil zu der Zeitpunkt habe ich noch, weil ich habe für eine Weile mit ein bisschen Keyboard gespielt für einstürzende Neubauten, so nebenbei.
Denen haben Sie auch einige Projekte
gemacht? Ja, und, genau, und, aber die waren dann entweder weg oder auf Tour und das Studio war leer. Also es war einfach, kam alles zusammen, und mein erster Gedanke war eigentlich so, ich dachte, toll, ich mache so eine Art Projekt, oder ich habe am Anfang vorgestellt, wie wäre das für so einen ganz klassischen, so eine Art Komposition, aber eben mit der Stimme von Chris. Ich hatte solche Gedanken und wir haben eigentlich so angefangen, mehr in ein Projekt Richtung. Aber ganz schnell merkte ich, dass eigentlich was wirklich radikal wäre, also das Radikalste wäre nicht, dass ich ein Projekt mache, also mit dem zusammen oder über die, aber wäre wirklich zu sagen, nee, das ist ein Band. Wir machen jetzt ein Band. Und auch wie ich vorher meinte, also wirklich ganz mit ganz klarer, eine Platte, ein Video, ein Tour. Und das haben wir so gemacht. Und das
Und zwei Leute gehören noch dazu.
Zwei Leute, genau.
Der Franz Xavi,
genau,
und Phil Röder.
Phil Röder, genau, auf Drums, genau. Das war junge deutsche Musiker, auch ganz toll, auf Bass und Schlagzeug. Und dann haben wir das gemacht, und dann haben wir auch tatsächlich so eine Europa-Tournee gemacht, irgendwie, wie es sich gehört. Und dann war es auch vorbei, und das war auch meine letzte Band, so richtige Bandprojekt. Ich glaube, damit ist auch irgendwas, ein gewisses Kapitel auch abgeschlossen.
Ja. Und die drei Verszeilen, die ich vorhin rezitiert habe, die stammen übrigens aus Celans Mon und Gedächtnis.
Passt, perfekt, weil es ist Zeit. Also der Lied heißt One Minute. Ne? Das heißt, der Lied handelt von Zeit, aber als Thema, ich glaube, wenn man jetzt sogar durch die anderen Stücke, ja, wenn man denkt, wir wissen ja, wenn man sieht, welche Stücke kamen, und auch für mich in meiner Arbeitszeit ist, ich glaube, sowieso als Komponist. Ich meine, Komponieren ist ja die Arbeit mit der Zeit. Und insofern passt perfekt.
Das ist auch die Frage nach der Musik als temporale Kunst. Und wir müssen im Verlauf unseres Gesprächs noch auf die vorhin angeschnittenen Themen zurückkommen. Also zum Beispiel auf den Umstand, dass Sie in Zusammenarbeit mit Sinfonieorchestern beispielsweise den Konzertsaal mit dem Museum tauschen und dort ganz andere Auftritte zustande kommen. Aber bleiben wir jetzt mal grundsätzlich bei dem, was Musik sein könnte. Auch im Hinblick darauf, was wir als nächstes hören, nämlich von Ihrem, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Leib- und Magenkomponist Charles Ives. Ein ganz berühmtes Stück.
Ja.
Und der hat sich ja auch dezidiert geäußert oder teilweise rätselhaft, was Musik denn sein könnte. Und er hat, glaube ich, sinngemäß, helfen Sie mir, gesagt, also Musik ist nicht unbedingt das, was man hört, oder das, was man hört, ist nicht das Wesentliche der Musik.
Genau, so ist das. Und ich glaube, dieser Satz, wie Sie gerade jetzt zitiert habe, das braucht ein bisschen Zeit, man muss das ein bisschen reinziehen, weil was er da sagt, das ist so radikal für die Musik. Also wenn er sagt, das Wichtigste an die Musik ist vielleicht nicht, was man hört, Also aus diesem Satz, ich glaube, da bin ich noch Jahren dran, weil, und der hat wirklich so recht, ja. Das Ding ist nur, wenn man denkt, und das sage ich jetzt nicht kritisch, weil ich bin nicht anti-Technik und überhaupt nicht, und ich nutze auch Spotify und so. Nichtsdestotrotz, wenn man überlegt, wie wir heute Musik hauptsächlich konsumieren, nämlich als File, mit Kopfhörer, allein mit Kopfhörer quasi, ne? Und dann man merkt, wie weit weg ist von einer Idee von Musik, wo sogar der Klang wäre nicht das Wichtigste oder nicht die Essentielle. Und ich glaube, ich sehr viel von meiner Arbeit und sehr viel, was mich so interessiert, ist diese Suche nach, was alles noch Musik kann und was Musik ermöglichen kann. Sie haben ja der temporale Aspekt angesprochen. Es gibt aber auch die soziale Aspekt, auch sehr wichtig eigentlich, wenn man denkt, dass Musik wirklich für tausende Jahren war es immer so, dass bis vor kurzem, dass wenn man ein Musikstück hören wollte, musste man es entweder selber spielen oder anderen im gleichen Raum musste es spielen, live performen, live spielen. Das heißt, Musik war von Anfang an und immer und bis heute immer noch ist was Soziales, ist was Zwischenmenschliches. Wenn ich ein Duett komponiere, dann sehe ich erstmal vor mir zwei Leute, die gemeinsam was machen, und diese soziale Beziehung an diese, oder ein Chor, ist auch ein ganz tolles Beispiel, oder ein Orchester, ein Sinfonieorchester. Da sprechen wir sicherlich ein bisschen mehr darüber. Aber das sind alles soziale, gesellschaftlichen und ja auch sehr oft politischen Dimensionen, die Musik hat. Und das verstehe ich alles unter diesem Satz von Charles Ives. Übrigens, ich glaube, dieser Satz hat er geschrieben in 1913, kann es sein? Oder ich glaube, das ist so 1900, es ist früh 20 Jahre, also 1900, entweder 7, 8 oder 13 oder sowas. Aber auf jeden Fall vor 100 Jahren hat er das gesagt, ne? Und ist schon. Und dieses Stück, wenn ich jetzt von diesem Stück reden kann, oder?
Unanswered Question.
Unanswered Question, sehr, sehr bekannt. Ich habe es ausgewählt, nicht weil ich denke, also ich glaube, viele Zuhörer kennen das. Das hat für mich ein sehr persönliches, weil das ist ein Stück, die ich sehr, sehr. Ich habe es gehört, als ich sehr jung war. Als Kind habe ich das gehört. Und als Kind, wie viele Kinder, ich habe Klavier gespielt, und natürlich war dann Musik, also beziehungsweise Klavier, Mozart, Bach, also das war Musik, also sozusagen, das war die sogenannte klassische Musik. Und dann habe ich das gehört, jemand hat es gespielt, wahrscheinlich mein Vater oder so, der ist auch Musiker, Jazzmusiker. Und es hieß, ah ja, das wäre auch klassische Musik. Und ich dachte, hä, wie kann das, das klang so anders und hat so. Und dann, als ich erst erfahren hat, dass Charles Ives auch sehr spezifisch gesagt hat, wo, dass die im Raum, dass die Musiker sind platziert unterschiedlich im Raum und haben verschiedene Tempi und diese räumliche und alles, was das eröffnet hat, das war für mich als Kind, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es war wirklich ein Blick in eine andere Welt, die ich vorher nicht geahnt habe. Und deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil das ist, und es ist auch ein tolles Stück, egal wie bekannt es ist. Das ist ein tolles Stück. Und ich habe es auch selber dirigiert, und das ist für mich ein ganz besonderer.
Sie haben selber dirigiert?
Ja.
Und auch in der Dynamik, wie Leonard Bernstein das gemacht hat? Von ihm haben Sie sich eine Aufnahme gewünscht. Der ist ja berühmt dafür, dass es so leise angeht, dass man kaum was hört.
So leise, auch so langsam, ja. Eben. Ich hatte das Glück, Leonard Bernstein kennenzulernen. Also ich war auch in Tanglewood. So Tanglewood ist so ein Summer Academy in Massachusetts in Amerika. Und ich war ziemlich jung, und ich habe ihn kennengelernt und ein bisschen Zeit mit ihm verbracht, ein bisschen ja, Unterricht könnte man das nennen. Aber ich war zu jung eigentlich, aber es war mehr Zeit. Und der war schon auf mich, klar, wenn man jung ist und dann so einer ist, so ein Mensch mit so ein Aura. Also, und auch die Ausdrucksform und die Emotionalität und Also deswegen, ich dachte hier mit dieser, so meine Bitte, zu sagen, unanswered question von Leonard Bernstein, ich könnte irgendwie ganz schön zwei Sachen zusammenbringen.
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau. Unser Gespräch können wir nach den Nachrichten fortsetzen. Und jetzt hören wir so viel wie möglich von Charles Ives in der Interpretation von Leonard Bernstein. Die unbeantwortete Frage. Der zweite Teil der Zwischentöne, weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon. Und zu Gast ist heute bei uns der Komponist und Dirigent, der Musiker und bildende Künstler Ari Benjamin Myers. Und das hier ist Musik, die nicht nur ihm gefällt. Taxi, won't you take me? She was
these crazy things, two lonely hearts, meet at midnight to caper to, be forgotten all by tomorrow.
Slow down, driver, it doesn't matter anyhow.
Driving through the empty streets, counting on a chance for me in rain.
Death School Taxi aus dem Album Don't Stop the World haben wir hier gehört auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen, Ari Benjamin Myers. Und es hat sicher einen Grund, wenn nicht gar einen guten, dass Sie das ausgesucht haben für Ihre Zwischentöne.
Ja, das hat auch eine persönliche Bedeutung, auch hat mit einer Arbeit zu tun von mir. Und ich dachte, das wäre vielleicht ganz schön, ein bisschen über eine andere Art von Arbeit, weil das ist nämlich ein Film, was ich gemacht habe, mein erster und auch bisher einziger Film, wo ich also für das Gesamte verantwortlich war. Und das war im Auftrag von die Liverpool Biennale letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr. Und die Arbeit heißt Four Liverpool Musicians und ist eine Art filmisches Porträt von dann eben vor vier Musiker aus Liverpool.
Ja, da denkt man natürlich sofort nur an die einen.
Genau, aber jetzt aber kurz zu Death School. Mhm. Nur, ist eine sehr wichtige Band für Liverpool aus den 70er. So eine Art Art Rock Punk Band. Und es gibt ein bekanntes Zitat, vielleicht von John Peel, ich weiß es nicht mehr genau, aber das Zitat heißt, es gibt nur zwei Bands aus Liverpool, die irgendwas bedeuten. Die eine ist The Beatles, die andere ist Death School. Also wir nur sagen, für Liverpool ein sehr, sehr wichtiger Band. Und die Sängerin aus dieser Band, Betty Bright, habe ich eben meinen Film musikalisch porträtiert. Also es gab vier Musiker, Betty, es gab zwei Sänger, zwei Schlagzeuger. Und das war Betty Bright, Budgie, der Schlagzeuger aus Susie and the Banshees. Und noch ein Schlagzeuger, noch ein Sängerin. Und ich habe für jeder eine Komposition geschrieben und dann haben die selber performt auf einer Bühne, auf einer Lehrerbühne in Liverpool von einem ganz altes Theater. Und das war so vier verschiedene, die waren verschiedene so alter. Betty ist ja, sag mal, erstmal die Älteste, wobei die überhaupt nicht, sie wirkt super jung, die ist eine ganz tolle Frau. Und der Band ist ja leider ein bisschen Vergessenheit geworden. Und diese Arbeit, dieser Film For Liverpool Musicians, ging ein bisschen darum, was das heißt, Musiker zu sein, Leben in Musik zu verbringen und so weiter. Also ich will nur, also das war ist wirklich dann vier verschiedene Leben, vier verschiedene Schicksale in der Musik. Und das habe ich dann versucht, musikalisch in diesem Film zu porträtieren. Und da war eben Betty Bright von Deaf School dabei. Und ich finde der Band wirklich toll. Und ich finde auch, dass die verdienen, bekannter zu sein heute.
Und ich wusste gar nicht, dass sie auch noch Filme gemacht haben, dass sie zahlreiche Filmmusik geschrieben haben für die verschiedensten Regisseure, genau. War mir bekannt. Sie haben auch Theatermusik gemacht, also alles das, was man so angewandte Musik nennt.
Genau.
Und wenn Sie so begeistert über Rock sprechen und Metal und Punk und Art Rock, dann möchte man es nicht glauben, dass Sie aus der klassischen Ecke kommen und auch von der neuen Musik her. Und was Sie als Dirigent auch schon alles gemacht haben, das ist schon erstaunlich. Also, oder frönen Sie heute in dieser Sendung Ihren Jugendträumen, die man Ihnen versucht hat, seinerzeit, wie Sie vorhin erzählt haben, auszutreiben?
Nee, ich glaube, ich fand es immer, ehrlich gesagt, immer ein bisschen so eine merkwürdige, das klingt vielleicht komisch, wenn ich sage, dass ich fand immer diese strenge Trennung, also diese Genre-Trennung, ja, dass wir so, was immer das ist, ob das dann Jazz gegen Classic, Classic gegen Rock, Punk gegen New Wave, es gibt dann, wie wir alle wissen, inzwischen Tausende, es gibt Genres, Subgenres, noch kleinere Genres, noch. Ich, natürlich gibt es da Unterschiede, das will ich gar nicht. Klar, eine Symphonie ist irgendwie anders. Aber ich finde, dass, wenn man das dann nochmal vergleicht mit anderen Formen, nennen wir es Film oder sogar Kunst, ja, es gibt natürlich auch einen Film-Genre, Horror oder Romantic Comedy oder so. Aber trotzdem kann man, ich finde in Musik, das ist aber so übertrieben stark, dass wenn man das mag, man darf das nicht mögen. Und genau wie Sie jetzt ansprechen, theoretisch geht man davon aus, wenn man klassische Musik liebt, innig, man kann nicht, also das ist mein Problem. Es ist nicht, dass ich will das überhaupt nicht bestreiten, dass es gibt Verschiedenes. Das, natürlich gibt das. Aber ich finde in Musik, das ist so eine komische Krankheit, wenn ich das sagen darf, dass das so dann doch exklusiv ist. Und wenn man das mag, kann man das gar nicht. Und wenn man ernsthafter Komponist ist, könnte man gar keine Popmusik mögen. Und also diese Trennung, das finde ich irgendwo sehr künstlich sogar. Weil Klang, also zum Beispiel, nur so ein Beispiel zu geben. Wenn man jetzt ein Stück von einem zeitgenössischen Komponist, egal wem, oder ein älteres Beispiel, kann man über Stockhausen reden oder so, weil wir sitzen jetzt im Radiostudio, ich fühle mich ein bisschen, da sind Klänge da drin, die möglicherweise viel näher kommen zu vielleicht Punk oder Clubmusik oder so, als jetzt ein Mozart. Nur als aber trotzdem, wir nennen das klassische Musik, das gehört dann doch eher in die Abteilung dann von Mozart. Also das heißt, ich glaube, es gibt viel mehr, was die Musik verbindet. Also ein Beethoven-Marsch hat dann vielleicht mehr mit ein Stück Popmusik von durchgehend als ein Streichquartett von Chelsea oder so. Mhm. Also ich will nur sagen, diese Genre, das fand ich immer extrem übertrieben und extrem merkwürdig und immer mit so meiner leichten Verdacht, dass es eher ein Ding, was es leichter macht, dann für die Musik zu konsumieren. Also es macht es leichter dann eben für Plattenfirmen und Amazon und vielleicht auch Radiosender, weiß ich nicht. Aber finde ich es künstlich, ein bisschen schon, auch wenn gewisse Unterschiede existieren. Deshalb, für mich ist das kein, also das ist nicht, dass ich jetzt versuche, Stücke auszuwählen, die jetzt schockieren. Das ist, glaube es oder glaube es nicht, lieber Zuhörer, ein ganz ehrlicher, das ist, kommt für mich alles in einen Topf zusammen und finde ich, man kann das auch gleich werden. Also.
Dann bleiben wir bei Ihrer abwegigen Musikauswahl für die heutigen Zwischentöne. Ja. Bevor wir über Musik und die unterschiedlichen Darbietungsformen vielleicht nochmal ins Gespräch kommen und vor allem auch wie Sie Musik im Kunstbetrieb auffassen. Sie haben sich Mitski ausgesucht mit dem Titel »My Body's Made of Crushed Little Stars«. Und Sie sagen uns hinterher, warum Ihnen das so gut gefällt.
Ja.
Bitteschön. Die Ästhetik der Plattenrille, Ari Benjamin Myers, was hat Ihnen so gut gefallen?
Ja, das gefällt mir unglaublich gut, dieses Lied, das berührt mich auch. Das ist, es hat was sehr pur, also es gibt gar keine Drums, es ist wirklich Stimme, Gitarre und es hat was sowas, es hat was sehr körperlich, sehr physikalisch. Und ich weiß nicht, wenn ich das, das Lied, es berührt mich wirklich ähnlich wie Unanswered Question. Ich kann das nicht beschreiben. Und was sie auch sagt, ich meine, es war vielleicht ein bisschen, ich meine, sie sagte unter anderem da drin, you should erase this interview. Insofern, vielleicht habe ich es auch ein bisschen einen kleinen, aber sollen wir nicht, aber sagt sie in dem Song. Ich finde, was sie schafft in 2 Minuten, also in dieses Lied, es gibt Stücke, die viel, viel länger und die schaffen das nicht. Also ich finde es wirklich pur, direkt, körperlich und einfach so wirklich toll. Und deswegen habe ich es ausgewählt.
Mitski, eine japanisch-amerikanische, ja, Sängerin.
New York, aus New York auch, oder New York lebend. Und es lohnt sich wirklich auch andere Lieder zu hören. Also es ist wirklich eine...
Es ist nicht repräsentativ, möchte ich sagen. Die
hat ich glaube eher sehr eigen. Ich glaube, sie hat wirklich ihr eigenes Stil. Auch kompositorisch ist manchmal wirklich hoch, ich will nicht sagen kompliziert, weil es geht nicht um viel komplex. Aber ich meine, wirklich überraschende Wendungen, harmonisch und rhythmisch auch. Und sie spielt selber Klavier, Gitarre, singt. Also es ist für mich, manchmal kommt sehr, sehr nah, auch dieses Lied, und das ist, was ich vorher eigentlich meinte, in einen anderen Kontext, man könnte das fast nennen, das sind Kunstlieder. Mhm. Also das sind wirklich Kompositionen, teilweise perfekt komponierten Miniaturen, so könnte man das auch nennen. Für mich verschwindet dann ganz schnell dieses E-Musik, U-Musik, weil das ist auch komplex. Es hat eine Tiefe. Also wenn man in die Richtung entscheiden will, was ich auch nicht unbedingt, aber wenn man sagt, nee, die Popmusik ist einfach oder eintönig, das ist ein sehr, sehr tiefe Oeuvre von ihr, also nicht nur dieses Lied.
Sie sprechen so ausführlich freundlich über die Kunst der anderen. Lassen Sie uns noch etwas wissen von sich, von Ihrem Weg zur Kunst, in dem Fall zur Musik.
Ja.
Sie haben vorhin schon erwähnt, Ihr Vater ist
Jazz-Posaunist.
Und Sie sind aufgewachsen in New York City. Und
da muss ich doch eine kleine Korrektur. In New York, aber in Long Island. Es wäre mein Wunsch gewesen, in New York City, weil New York City war spannend und gefährlich und toll. Long Island war dann eher so Häuser und Barbecue und wie man kennt aus Filmen und so. Also das heißt, so bald, dass ich irgendwie mit meinen Freunden, als wir allein auf dem U-Bahn oder mit Auto in New York, war ich in New York City. Und das war zum Glück eine schöne Zeit noch. Wie man immer sagt, es war damals viel spannender als heute. Bei New York muss man leider sagen, stimmt auch wirklich. Ich habe wirklich die letzte als Teenager, ich glaube schon die letzte Welle an New York, wo es gab noch illegalen Clubs und Orten, kleine Performance Spaces, wo man wirklich, ich habe auch alles Mögliche gesehen. Das war auch eine Art Ausbildung, so eine Art geheime Ausbildung. Aber ich habe auch, Philip Glass am Klavier sehen mit 30 Leuten, also in so ein Loft. Also sowas könnte man noch erleben. Und das war ganz, ganz toll und hat mich dann tatsächlich neben die Ausbildung in Juilliard und mit Privatlehrer in die Klassik, ich nenne das wirklich Ausbildung, also was man einfach mitbekommen hat in New York, an Konzerte, Performances, Kunst, Räume.
Ihre Mutter ist auch Musikerin?
Nein, die ist Lehrerin Mathe.
Das ist
ja. Da hat man es auch ziemlich, ne, Mathe, Musik, da.
Viel miteinander zu tun.
Ja, das sagt man, das ist ein bisschen, ne, für Komposition. Und
Ihr Vater hat im Orchester gespielt?
Nee, der war Jazzmusiker. Der, vor ich geboren bin, hat er in diverse Big Bands gespielt, die damals möglich war. Heute ist das auch alles weg. Hat ein bisschen gespielt in so Buddy Rich Big Band oder Lionel Hampton Big Band. Dann bin ich geboren und dann kam so eine Geschichte, die sehr bekannt ist, nämlich Familie, Geld verdienen und Jazzmusiker ist ein bisschen schwieriges Thema. Heißt, er hat auch angefangen dann zu unterrichten, war dann Lehrer, Musiklehrer und hat auch, und wenn ich zurückdenke, das ist schon damals als Kind natürlich, man bekommt das nicht alles mit, aber wenn ich zurückdenke, der hat dann Montag bis Freitag Musik unterrichtet und auch privat und dann am Wochenende, wie auch damals, ist auch heute alles anders, aber wie damals sehr normal für Musiker, hat er dann eben Hochzeiten, Bar Mitzvah, in so einer Hochzeitband gespielt. Und dann Freitagabend, zweimal Samstag, zweimal Sonntag.
Hat das jüdische Leben eine große Rolle gespielt bei
sind Sie? Ja und nein. Also wie das ist, ich sag mal in New York, also schon kulturell, im Sinne von Essen vielleicht oder Humor oder so, aber religiös nicht. Also ich bin ja nicht streng religiös groß geworden, aber schon relativ jüdisch, könnte man sagen. Aber das ist so ein gewisses New Yorker Ding. Die Großeltern haben schon dann auch Jiddisch gesprochen, zum Beispiel. Das kann ich noch daran erinnern, als ich Kleinkind war, das gehört zu haben. Aber auf jeden Fall Musik. Also weil mein Vater ist auch großer Operliebhaber, Musical. Also er hat mich dann relativ früh in die Oper gebracht und eben, ich glaube, deshalb auch sowas wie Unanswered Question, aber auch mit so 13 hat er mich, es gab so eine Wiederaufnahme von in Brooklyn Academy of Music von Einstein on the Beach und das habe ich dann live gesehen, 6 Stunden und noch auch als Kind, ich meine auch so klein, wo das Gehirn wirklich buchstäblich explodiert, ja, als Kind, wo man denkt, what is that? Was ist
das? Ist doch heute noch ein Hammer.
Ja, heute ist für mich einer der wichtigsten Stücke überhaupt. Habe ich auch selber dirigiert. Das war auch ein Höhepunkt, ja.
Einstein on the Beach.
Es war die einzige Produktion, die erlaubt wurde, sozusagen ohne Beteiligung von Philip Glass und Ensemble und Bob Wilson. Damals in einem Ort in Berlin, 99, die nicht mehr existiert natürlich. Es hieß der Staatsbank, war der ehemalige Staatsbank der DDR. Heute ist das ein Hotel.
Also und dann da fand diese Aufführung statt.
Genau, Einstein on the Beach. Und das war für mich schon ein gewisser Kreis, weil das Kind zu hören und damit, das hat mich so geprägt. Und dann das selber dirigieren zu können und das auch mit Philip Glass dann besprechen zu können und Robert Wilson und so. Das war schon, also es ist auf jeden Fall für mich ein sehr wichtiges Stück. Ich hätte es auch auswählen können.
Gibt's auf Platte.
Ich habe es aber nicht ausgewählt, weil ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, ein paar Minuten aus Einstein on the Beach zu wählen. Aber nächstes Mal vielleicht.
Aber ein Beispiel für die Bandbreite Ihrer Arbeit gewesen. Ja. Der Weg nach Europa, wie hat sich der für Sie entwickelt? Ich meine, alles berühmt ist ja zu sagen, go west.
Ja.
Sie sind quasi zurück.
Da ist tatsächlich eine Geschichte, wenn wir noch die Zeit haben. Ich kann eine kurze Geschichte erzählen, ganz lustig. Nämlich, ich bin erst nach Deutschland gekommen mit 19, nach München. Und das war so, dass ich habe Dirigieren studiert. Und ich hatte einen Privatlehrer, der ist leider jetzt gestorben. Der war aber damals, der war schon 90, der hieß Laszlo Halasch. aus Ungarn ursprünglich, so eine Wahnsinnsfigur, der ist nicht bekannt, also beziehungsweise für Leute, die jetzt, also der wird so super Insider, Diagier-mäßig, aber hat dann, der war der Assistent von Toscanini, der war Korrepetitor für Richard Strauss, gut befreundet mit Stravinsky, also wirklich so eine Wahnsinnsfigur, die aber nie so wirklich sein. Ja, der war auch sehr, hatte einen Wahnsinnstemper, also sehr ein hitziger Typ, der hat immer wieder, dann ist er ein Jahr lang in ein Ort und dann passierte was, dann musste er weg. Auf jeden Fall, jetzt lange Geschichte kurz, der hat gesagt, ich war 19, hat gesagt, okay, Sie wollen Dirigent werden, Sie müssen nach Deutschland. So, und dann hat er mir, und das war ja nicht so, so alt bin ich nicht, aber der hat mir dann, das muss man jetzt vorstellen, einen Brief geschrieben. Der hat dieser Brief in seinen Umschlag, hat das geschlossen dann, hat es mir gegeben und gesagt, du gehst nach München, du gehst in die Bayerische Staatsoper, du gibst diesen Brief an Wolfgang Sawallisch und Wolfgang Sawallisch wird dir, der stellt dich da ein. Und das habe ich gemacht. Ich meine, ich denke auch, wie haben meine Eltern das erlaubt? Ich meine, ich konnte kein Deutsch. Ich kannte niemanden. Ich bin mit diesem Brief, also wirklich wie ein...
Zu Sawallisch persönlich, ja.
Ja, das, gut, am Anfang war es schwierig. Also ich bin da hingegangen, das können Sie sich vorstellen. Er hat zum Bühneneingang gesagt, hallo, ich möchte zu Wolfgang Sawallisch. Ich habe gesagt,
als Münchner?
Sie spinnen doch, also hier, der Tür. Ja. Ich kam nicht rein und ich habe dann, einen Tag nach dem anderen, habe ich gewartet bei der Bühneneingang. Es hat 3 Tage gedauert, ist er gekommen und ich habe der Brief gehabt, Maestro, hier, so ein... Und dann hat er mich total, die dachten, ich bin so ein. Allerdings, 10 Minuten später, ruft er runter und dann zu dem großen Erstaunen von die Fortner, okay, sie können jetzt oben. Und da habe ich einen Sommer tatsächlich dann verbracht in der Bayerischen Staatsoper. Ich habe ihm ein bisschen assistiert, ein bisschen geschaut, geholfen. Und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Also wirklich besonders, so jemand zu erleben, auch so ein Haus zu erleben. Ich war 19, sowas kannte ich nicht aus Amerika. Dann bin ich zurückgegangen und ich erzähle das deshalb, weil das hat mich so geprägt, das fand ich so spannend, auch dass Oper so wichtig war in München. Ja? Also es ging darum, ob die vielleicht schließen oder August Everding, der war immer in die Zeitungen, alle fanden, also wenn ich erzählt habe, ich arbeite dort, die fanden es alles so toll. Das hat mich, und deshalb, dann habe ich weiter studiert an Yale und dann Peabody und dann habe ich ein Fulbright-Grant bekommen und da wollte ich unbedingt nochmal nach Deutschland, allerdings nicht München, weil das kennt ich schon und deswegen Berlin. Und deshalb bin ich nach Berlin gekommen als Operdirigent, junger Operdirigent.
Und die Sprachkenntnisse haben Sie sich alle im Laufe der Zeit
erworben? Im Laufe der Zeit.
Ich habe als Dirigent müssen Sie ja dann...
Genau, also man steht dann plötzlich vor 100, damals vor allem Männer, muss man sagen. Damals war es überwiegend Männer, ältere Männer. Und nicht unbedingt damals auch, nicht unbedingt so, dass alle Englisch spreche. Und das war ein, also ich, vor allem, ich wollte wissen, was sagen die über mich? Das wollte ich, die Pausen. In die Kantine. Also ich wollte immer wissen, was war natürlich, man lästert gern über der Dirigent. Also deswegen, ich musste und habe dann Deutsch relativ schnell gelernt.
Ja. Mussten Sie da viel ertragen?
Klar. Oder, ja? Muss jeder Dirigent, auch jede junge Dirigent.
Haben Sie sich gerecht?
vielleicht später schon, aber das war dann... schon, also ein paar Jahre lang habe ich dann versucht, als Dirigent, versucht auch in dieser Welt und ich muss sagen, das war auch dann ziemlich harte Lehre, weil ich war ja interessiert an die neue Musik, neue Oper, Musiktheater, neue Wege und das klingt vielleicht jetzt nachhinein sehr naiv, aber als junger Mensch, man denkt natürlich, man kann alles ändern, alles, aber es hat schon ein paar Jahre gedauert, bevor ich bemerkt habe, aha, das ist vielleicht doch nicht so einfach, der Opernwelt zu ändern oder zu, also oder gegen diese doch sehr konservativen Kultur, die da herrscht. Und das war dann eine Entscheidung, auch relativ nicht leicht, quasi da auszusteigen aus diesem Weg. Es gibt einen sehr klassischen Weg in Deutschland, wie man Dirigent wird. Aber ich war wirklich nicht glücklich. Ich bin dann ausgestiegen, habe dann angefangen, viel mehr zu komponieren und dann diverse Projekte und auch im Off-Szene, sogenannte Off-Szene damals in Berlin. Und dieser Weg hat mich dann immer mehr in Richtung Kunst und zeitgenössische Kunst und Performance und Tanz. Und
worüber wir auch noch ein Wort verlieren mögen, nachdem wir Ihren nächsten Musikwunsch erfüllt haben. Und der hat mit Ihrer Arbeit zu tun, mit dem neuesten Projekt, das, man weiß es ja nicht, an der Volksbühne Berlin zur Uraufführung kommen soll. Es ist eine neue Performance mit dem Titel Forecast. Und wir haben unsere heutigen Zwischentöne voraufgezeichnet, aus gesundheitspolitischen Gründen. Und mal gucken, ob das überhaupt klappt mit der Uraufführung.
Das ist natürlich eine, also es heißt Forecast, Vorhersage. Und im Moment, es geht genau um dieses Thema. Also ich weiß manchmal nicht, ob ich weinen oder lachen soll, weil es passt so genau. Und wir sind dann selber quasi, wenn man so will, Opfer von der Thema, worum es handelt. Also es geht genau darum, dass wir leben in einem Moment, wo man... Obwohl wir einen sehr starken Wunsch haben, als Menschen vorher zu sagen, zu wissen wollen, was kommt jetzt, was wird jetzt aus uns, was wird jetzt mit der Klima und so weiter. Wie man jetzt gerade so deutlich merkt, dass wir wissen es nicht, wir sind aber selber da. Also wir sind gleichzeitig aktive, wir machen das alles mit, hängt von uns auch ab und dennoch wissen wir nicht, was jetzt kommt. Und diese Angstzuständen und dieses... Was kommt als nächstes, what comes next, genau darum handelt. Und insofern ist für mich eine irgendwo zwischen, was ist der Wort, dass genau das trifft uns und dieses Projekt. Und wenn ich hier sitze, ich weiß selber nicht, ob es zur Uraufführung kommt, wie geplant oder nicht.
Damit zu tun hat die Band Protomata mit dem Titel Windsor Hum. Und sie sagen uns hinterher, was dazu, was diese Jungs und vielleicht auch Mädels damit zu tun haben.
Mach ich.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war Musik d'Ameublement, wie es heißt, von Erik Satie. Im Anschluss an ein Stück von Protomata, so hieß die Band, mit Windsor Hum. Und all das hat ausgesucht unser heutiger Studiogast, der Komponist Ari Benjamin Myers. Und das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, nochmal über Ihre Arbeit zu sprechen. Das erste Stück hat mit einer aktuellen Produktion zu tun. Und den Satie, den haben Sie auch schon
bearbeitet. Also das sind beide Stücke, bedeuten mir viel aus verschiedenen Gründen. Protomata ist eine super spannende Band aus Detroit, wirklich eine meiner Lieblingsbands. Und die spielen eine wichtige Rolle bei dieser neue Arbeit für die Volksbühne, Forecast. Und Eric Satie, ähnlich wie Charles Ives, ist einfach für mich einer der wichtigsten Komponisten überhaupt. So ein Vordenker, also der noch im spät 19. Jahrhundert solche Stücke wie Vexation, eine Seite, wo er aber ganz einfach schreibt, aber 840 Mal spielen bitte. Was heißt sowas wie circa 26 Stunden lang spielen. Und ich habe dieses Stück aus zwei Gründen ausgewählt, oder drei Gründe. Ich liebe dieses Stück und ich habe es selber gespielt. Aber auch weil, das ist für mich ein Beispiel, ich fand es irgendwie, für mich war es lustig, ein Stück auszuwählen, was genau, also Themen, Musik, die lässt sich eben nicht aufnehmen. Ich meine, das war irgendwie eine Aufnahme, aber dann wiederum nicht, weil zwei Minuten aus 26 Stunden kann man da kein Stück behaupten. Also ich fand es, ich hatte so einen kleinen, fand so ein bisschen meine Art von Humor vielleicht, gerade so Vexation auf so ein Sendung zu bringen. Aber der dritte Grund ist, dass auch dieses Stück hat eine direkte Verbindung zu meiner Arbeit, weil die Premiere an der Volksbühne ist erstmal angesetzt für 23. April. Und eine Woche später käme dann sollte ich eine Ausstellung eröffnen in KW Berlin. Das heißt Kunsthalle für Musik, und Kunsthalle für Musik ist eine Art, wenn man so will, imaginäre, aber wobei es existiert, aber eine Art imaginäre Institution, eine Art, was würde es bedeuten, Musik auszustellen, was wäre sowas wie ein Museum fast für Performance, für Musikperformance, und Vexation ist ein Stück von, wir haben so ein ziemlich großes Repertoire, es gibt ein Ensemble von 8 Performer. Sonst ist nichts zu sehen in die Ausstellung. Das heißt, der Museum ist total leer. Es gibt 8 Musiker, Performer. Und wir haben so eine Repertoire, könnte man auch sagen, Sammlung von circa 40 Stücke von Komponisten, bildender Künstler, ganz verschiedene Arten von Partituren. Und das stellen wir dann aus. Und Vexation ist eben ein Stück davon. Und deswegen dachte ich, ich bringe das auch mit.
Ist eins Ihrer großen, übrigens auch gefeierten Projekte stimmt gar nicht mehr, sondern wirklich der Versuch, Musik ins Museum zu bringen,
ja,
und die Frage zu beantworten, wie kann man Musik ausstellen? Das führt zurück an den Anfang unseres Gesprächs, als Sie sich mit Charles Ives Gedanken gemacht haben, was Musik überhaupt sei und wie Musik in der bildenden Kunst eine Heimat finden könnte. Jetzt ist diese Kunsthalle für Musik, heißt das. Das war, glaube ich, im Jahr 2018 haben Sie das zuerst gemacht.
Genau.
Für das Zentrum für zeitgenössische Kunst in Rotterdam.
Genau,
Witte de Wit.
Ja.
Und immer mal wieder kommt das zur Aufführung, dass in einem Museum mit weißen Wänden Musik ausgestellt werden kann. Trifft das heute noch auf Unverständnis oder ist das mehr eine Provokation beim Publikum?
Also beim Publikum... beim Publikum kommt das in der Regel sehr, sehr gut an. Die verstehen das sofort, wenn ich wirklich sehr ehrlich bin, ist die Provokation eher vielleicht mit dem Komponistkollegen oder Musikbereich, die natürlich da sehen eine gewisse Provokation, weil die Musik, wir spielen auch die Musik live, aber das wird so eine Art Gesamtperformance, so eine Art Gesamtausstellung. Und wir versuchen mit dem Ensemble und überhaupt mit Kunsthalle für Musik überhaupt nachzudenken, was heißt das, diese grundlegende Frage nochmal, was heißt das Musik, wer ist ein Komponist, wer ist ein Musiker? Zum Beispiel in dem Ensemble arbeite ich, das wird sozusagen gecastet, also wir arbeiten sehr lang mit Besetzung und dieses Ensemble, aber das ist wirklich sowas wie eine performative Ensemble. Das heißt, es gibt Musiker, aber es gibt auch, es ist Profimusiker, aber es gibt auch Laienmusiker in Ensemble. Es gibt ein paar Ensemblemitglieder, die kommen eher aus Tanz oder Kunst, haben aber als Kind oder haben einen Background in Musik, können ein Instrument spielen. aber sind eben keine Profis. Also es ist kein Versuch, eine Art neue Art von New Music Ensemble oder so. Es ist wirklich was ganz anderes. Und da fängt es an ein bisschen, wobei das von mir nicht unbedingt als Provokation gemeint ist, aber allein zum Beispiel die Zusammenstellung von Laien mit Profis, von Stücke aus dem Repertoire in Zusammenhang mit performative Stücke. Manchmal wird ein Stück unterbrochen, manchmal, also wenn wir zurück doch gehen zu Charles Ives, wie es klingt, ist nicht das Wichtigste. Das versuchen wir das ist wirklich verinnerlicht in der Kunsthalle für Musik. Das heißt, es geht nur um Musik, es geht nur um Performance, Komposition, Proben. Aber es geht nicht um Perfektion. Es geht überhaupt nicht um der perfekte Klang, es geht um ein Performance, ein Live-Erlebnis. Und ich muss zugeben, dass bei vielen, nicht allen natürlich, aber bei vielen bleibt das immer noch die größte Provokation, weil Musik ist immer noch steht sehr, sehr in Verbindung mit Perfektion. Der perfekte Klang, der perfekte Akustik, der perfekte Aufführung. Man hat 20 Jahre lang geübt. Und man soll mich hier, das ist wirklich wichtig, man soll mir hier wirklich nicht falsch verstehen. Wenn wir arbeiten auch sehr hart. Wir proben auch sehr hart und proben auch sehr lang. Das heißt, ich plädiere nicht vor Schlampigkeit oder für Ungenauigkeit. Das alles nicht, aber wovor ich plädiere, ist eine Musikform, wo es nicht um eben nicht um Perfektion geht, aber vielleicht um was anderes, vielleicht um den Live-Moment. Davor aber muss man manchmal sehr, sehr hart arbeiten. Also so ist das nicht. Ne? Aber darum geht es in Kunsthalle für Musik und deswegen meine ich eigentlich vom Publikum, die verstehen das und die kommen und die bleiben auch. Also wir haben sehr oft der Fall, das Publikum, dass die kommen, bleiben auch stundenlang, kommen vielleicht dann nochmal am nächsten Tag.
Und es ist nicht so, dass Musiker sich unbedingt provoziert fühlen dadurch. Sie haben eine Musikausstellung gemacht mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ein Jahr her oder zwei?
2017, glaube ich, ist das.
Das fand statt im Münchner Lehnbachhaus, ja. Die Sinfonie 80 aus ihrer Feder. Und da stehen auch in einzelnen Räumen einzelne Musiker und es gibt einen Gesamtklang, der das ist ein wunderbares Erlebnis und man hat das Gefühl, dass den Beteiligten das nicht zuwidergelaufen ist.
Ja, war auch natürlich unglaublich toll, mit so einem Orchester arbeiten zu können. Und das war wirklich so eine Freude, dass die dann doch entschieden haben, so ein Projekt zu machen. Weil das ist natürlich war auch keine leichte Arbeit, war viel im Voraus, viel Arbeit von mir, auch von Museum, ein bisschen überreden Arbeit. Aber dann haben sie es gemacht und haben dann 4 Stunden lang, diese Komposition dauert 4 Stunden, hat verschiedene Stationen. Die kommen erstmal einzeln raus. Jeder spielt eine Art Solo, die gleiche Solo, die gleiche Komposition von mir, achsig mal. Das ist so eine Art Einstimmung. Weil es hat mich so interessiert, wer sind diese Menschen? Wir kennen das Orchester, ein Orchester, Symphony, aber wer sind die? Das sind achsig oder 100 oder 70 individuelle Menschen. Ich wollte die zeigen, ich wollte die ausstellen. Das heißt, die fangen an mit Solo, die gehen dann in alle Räume, die Besucher laufen durch, die kommen auch sehr, sehr nah an dem, näher als sonst überhaupt erlaubt wäre. Und dann nur am Ende kommen die dann zusammen. Nur am Ende kriegt man die mit als achsig Leute zusammen.
Da verschwinden die Einzelnen wieder im Ensemble.
Ja, genau. Und da passiert auch so einen kleinen, aber sehr wichtigen Moment, nämlich die ersten zwei Teile, die spielen in ihr Konzert, Konzertuniform, also quasi im Frack oder Konzertkleid. Und wenn die aber ihr Weg machen nach unten, zusammen, es gibt so einen kleinen Moment, die gehen sozusagen hinter die Bühne und wenn die rauskommen, die sind in ihr ganz normale Klamotten. Und das war mir super wichtig, die einmal zu zeigen, wirklich genau das, achsig, alt, älter, junger, Männer, Frauen, Leute. Und ich weiß noch, das fand ich sehr, dass in München, weil dieses Orchester ist ja so berühmt und so geliebt und so, also das Publikum, als die rauskamen, ihr wirklich T-Shirts, es gab wirklich, man könnte hören so, also von Publikum, also die haben die nie so gesehen und das fand ich ganz, ganz toll. Aber das wäre ebenfalls ein Beispiel von einer Komposition, die wir leider, wo es leider weniger Sinn hat, das oder fast unmöglich ist, das aufzunehmen und in so eine Sendung vorzuspielen.
Stattdessen hören wir einen Ausschnitt zum Ende der heutigen Zwischentöne aus ihrer Symphonie X oder Symphony X, um es Englisch auszusprechen. Ari Benjamin Myers, haben Sie herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio heute. Wir müssen leider zum Ende kommen und Sie haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit, uns was zu dieser Komposition zu sagen und zu dem Umstand, dass da ein Orchester spielt, Ihr eigenes Orchester, das Redux Orchestra.
Ja, genau. Und danke, dass Sie das Symphony X genannt hast und nicht Symphony 10, weil sonst wäre ich dann gleich...
Ich war kurz davor.
gleich.
Abergläubisch.
Ja. Abergläubisch, ja. Nee, dieses Stück ist ein bisschen älter. So 2008 oder so, 2007, 2008. Und Redux Orchestra, das ist damals, ich hatte so ein Format gehabt, ich habe ziemlich viel gemacht in der Berliner Clubszene, habe mich sehr interessiert als Ort, als möglicher Ort für Performance und wir haben dann Live-Musik gemischt mit DJs und elektronischer Musik und auch in einer Zeit vor das, also heute, jetzt, wenn ich das sage, klingt das alles ein bisschen alt, aber das war damals wirklich schon ein bisschen was Neues und dieses Redux Orchestra ist eine Art Ensemble, die dann entstanden ist aus dieser Clubzeit und ich wollte dann für dem was wirklich schreiben und da habe ich dann diese Symphony X, das ist so ein 70-minütige durchkomponiertes Werk in 4 Sätze und haben wir dann aufgenommen und
man hat den Eindruck von Minimal Music teilweise.
Ja, war ein bisschen mein Versuch, die Einflüsse, die ich hatte. Wir haben schon über Philip Glass gesprochen, aber überhaupt die New Yorker Schule. Aber ein bisschen für mich, ein bisschen auch mit einem anderen Instrumentarium, E-Gitarre, E-Bass, Electronic, Saxophon und so weiter. Es war ein bisschen mein Versuch, das alles für mich zusammenzubringen und auch was aber sehr, doch sehr körperlich, physikalisch und dann später und bis heute eigentlich, wenn wir das performen, ist das immer, wir performen das immer auf einer Fläche, auf einer Bühne zusammen mit dem Publikum. Das heißt, es gibt keine Trennung, das Publikum ist unter uns und es kommt dann sehr oft am Ende dann zum Tanzen beim Publikum.
Und beim Komponisten.
Und bei Komponisten. Also sowieso, wenn ich dirigiere, wie ich es manchmal gemacht habe, dann...
Gehen Sie mit.
Gehe ich mit.
Ari Benjamin Myers, vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen mitgehen durften bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Einen schönen Sonntag noch.
Danke.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.